Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
An diesem Morgen beschäftigen wir uns ausführlich mit der Frage, wie vor allem Spotify, aber auch andere Musikstreaming-Dienste unseren Musikgeschmack beeinflussen und in den letzten Jahren beeinflusst haben. Und das gilt jetzt nicht nur für Leute, die diese Dienste nutzen, denn die Auswirkungen sind doch relativ groß und indirekt spürt man sie auch, wenn man seine Musik aus anderen Quellen hört. Ich habe mich über diese Frage mit Melanie Wald-Fuhrmann unterhalten. Sie ist die Direktorin der Musikabteilung am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Und bevor wir dann wirklich auf das Thema Spotify und Musikgeschmack gekommen sind, habe ich Sie zuerst mal gefragt, was denn überhaupt Musikgeschmack genau ist und wie und wann er entsteht.
Der ist im Normalfall das Ergebnis einer lebenslangen Prägung und dem Ausgesetztsein gegenüber verschiedener Musik. Das geht natürlich, das geht letztlich schon im Mutterleib los, aber dann in Kindheit und Jugend. Wir nehmen einfach die Musik in unserem Umfeld auf, lange Zeit natürlich passiv, dann werden wir irgendwann aktiv und suchen uns selbst Musik aus, erkunden neue Musik, schauen, ob uns die gefällt oder nicht. Und das hängt natürlich ganz stark ab vom eigenen Umfeld, von der sozialen Schicht, in der wir aufwachsen, vom Land, von der Kultur. Und jetzt hat unser Gehirn so die Angewohnheit, es mag, was es kennt. Gibt es auch einen Fachbegriff für den Mere-Exposure-Effekt. Also das heißt, ein Großteil dessen, was wir mögen, kommt dadurch zustande, dass wir das schon relativ häufig gehört haben und das auch mit, im besten Fall noch mit positiven Bewertungen oder Assoziationen unserer Umwelt verbunden war.
Nun hat man dann früher Musik im Radio gehört, man ist vielleicht sogar in ein Plattengeschäft gegangen und hat Probe gehört, Freunde haben einem was empfohlen. Heute hat man Streamingdienste und wenn die extra Playlists zusammenstellen für eine bestimmte Person, für mich als deren Kunden, dann ist das bei aller Technik ja gar nicht so kompliziert, denn die gehen ja recht simpel vor. Die gucken, was habe ich selber schon bei ihnen gehört, was habe ich mir selber ausgesucht und dann basteln sie eine Liste, die aus den Titeln besteht und Titeln, von denen der Computer meint, die passen dazu. Kann man auf die Art und Weise wirklich neue Musik kennenlernen?
Neue Musik im Spektrum dessen, was man eh schon mag. Also wenn ich jetzt Genre X und Y mag, dann lerne ich vielleicht neue Stücke aus Genre X und Y kennen. Aber nicht Genre Z, das mir vielleicht auch gefällt. Also diese Art von persönlichen Vorschlagsalgorithmen, die ist tatsächlich tendiert stark dazu, more of the same einem anzubieten, sodass man da im Grunde seinen eigenen Musikgeschmack nur verfestigt und bestätigt finde. Da gibt es auch Studien zu, die das schon ganz gut zeigen. Es gibt aber auch manche Studien, die gefunden haben, dass die intensive Nutzung von Musikstreaming auch dazu führen kann, dass Menschen neue Musik entdecken und vielleicht sogar neue Lieblingsmusik. Das hängt natürlich auch ganz stark damit zusammen, wie aktiv oder passiv Streamingdienste nutzen.
Aber das würde ja auch bedeuten, dass sogenannte Nischenmusik, also Stile oder einzelne Bands, die nicht dem Mainstream entsprechen, die vielleicht auch im Radio eher nicht gespielt werden oder höchstens mitten in der Nacht, dass die jetzt zwar plötzlich weltweit verfügbar sind, aber eigentlich noch weniger aufgefunden werden als früher.
Das ist auch so, jedenfalls, wenn man nur innerhalb eines Streaming-Universums bleibt. Also die müssen dann schon auch noch verschiedene Marketingstrategien anwenden, um überhaupt erstmal gesucht zu werden von Nutzern. Und, das dürfen wir allerdings auch nicht vergessen, bei den kuratierten Playlists, die sowas wie Spotify ja auch anbietet. Es gibt ja nicht nur die personalisierten, sondern auch die kuratierten. Da ist das am Ende eine Geschäftsbeziehung zwischen Künstlern und, sagen wir, Spotify. Die Künstler zahlen Geld oder wir sind auf andere Weise nett zu dem Streaming-Anbieter, um in eine bestimmte Playlist reinzukommen. Und das macht tatsächlich oder hat einen riesen Einfluss auf die Streaming-Zahlen eines bestimmten Songs, einer Band, wie auch immer.
Was bedeutet es für unseren Musikgeschmack, dass wir ja über Streaming-Dienste alle Musik, die da prinzipiell verfügbar ist, immer und überall hören können? Also klar, es gab früher Autoradios, aber da war es auf Radioprogramme beschränkt und es gab Orte, da ging es irgendwie nicht so richtig, Musik zu hören. Jetzt über Kopfhörer können wir es eigentlich überall und immer tun. Hauptsache, wir haben Internetzugang. Welchen Einfluss hat das auf unseren Geschmack?
Es ist ein riesiges Versprechen, dass wirklich die gesamte aufgenommene Musik der Welt vor uns liegt. Und zu anderen ist es eben auch eine Zumutung und irgendwie eine Bedrohung und eine potenzielle Überforderung, weil ja klar ist, wir werden diese viele Musik, die es da gibt, nie im Leben alle hören können. Und je nachdem, wie man so als Persönlichkeit tickt, kann einen das frustrieren. Oder man sagt, ich begebe mich wenigstens auf eine Reise und schaue nach so vielem Neuen, wie es irgend geht. Ich meine, am Ende, Musikgeschmack ist nie nur von den Medien und von dem, was uns wie zur Verfügung steht, abhängig, sondern unter anderem auch von Persönlichkeitsmerkmalen. Und es gibt so ein Persönlichkeitsmerkmal, das ist ganz stark mit Musikgeschmack korreliert. Das ist die sogenannte Offenheit für neue Erfahrungen. Und Sie können sich vorstellen, je offener man ist, desto selbstständiger geht man auf die Suche, desto mehr interessiert man sich für Musik, die vielleicht ganz anders ist als die, die man bislang gehört hat und so weiter und so fort. Also da wird man wahrscheinlich relativ aktiv auch Spotify oder andere Dinge explorieren, versus diejenigen, die eher nicht so offen für neue Erfahrungen sind. Die sind vielleicht ganz dankbar für die Vorschlagsalgorithmen, die ihnen more of the same geben.
Und die Oberflächlichkeit, das ist ja ein häufiger Vorwurf an Streamingdienste. Dadurch, dass man immer überall alles hören kann, wird Musik nicht wichtiger, sondern weniger wichtig. Und ich stelle mir gerade vor, ich sitze in der U-Bahn, höre was, was ich nicht kenne und es gefällt mir. Hätte ich ja früher recherchiert. Bin es auf Display gucken, weil heißt das, was ist das? Heute sage ich vielleicht, ja, aber die spielen mir so viel vor, was mir gefällt. Ich höre das und dann ist es weg.
Da ist sicherlich was dran. Das sagen viele, haben sie ja auch gesagt, dass der Wert von Musik verloren geht. Und ich meine, was diejenigen von uns, die noch Platten oder CDs gekauft haben, ne, was war das damals für ein Erlebnis? In den Laden gehen, die CD suchen, nach Hause bringen und dann hört man sie vielleicht auch 100 Mal an, lernt sie richtig gut kennen, auch als einen Zyklus von Stücken, die in irgendeiner Beziehung zueinander stehen. Und diese Auflösung in Einzeltracks, die macht halt beispielsweise sowas wie Albumdenken zunichte.
Jetzt kommt natürlich eine Frage, die sich, glaube ich, jeder stellt, der uns beiden zugehört hat. Wenn man einerseits Musik mag, das hat man, glaube ich, bei Ihnen auch gespürt, dass Sie das tun, aber sich andererseits so ausführlich beruflich damit beschäftigen, wie entdecken Sie denn neue Musik?
Durch Personen eigentlich mittlerweile. Also ich leite hier ja eine Abteilung, wir sind 20 Leute aus vielen unterschiedlichen Ländern, natürlich auch viel, die sind alle jünger als ich. Und wir sprechen oft über Musik miteinander. So lerne ich im Moment neue kennen. Nicht über Musikstreaming-Dienste.
Sagt Melanie Wald-Fuhrmann. Sie ist die Direktorin der Musikabteilung beim Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Wir werden das noch vertiefen, wie Spotify uns beeinflusst. Gab da ja schon Andeutungen von ihr, Beziehung zwischen Musikern und Spotify, wie auch immer die genau aussehen könnten. Darüber, über Musiker, die es gar nicht gibt und die trotzdem bei Spotify auftauchen, werden wir reden. Und mit einem echten Musiker, wie ihn das beeinflusst, mit dem reden wir auch.